Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es freut mich, bei euch zu sein und so schön gefüllte Gemeinde zu sehen, diese Entwicklung zu sehen, was Gott hier macht. Der Herr baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Amen. Auf dem Weg hierher habe ich so überlegt, ich habe dieses Lied gehört im Auto und dann kamen mir so Gedanken, der letzten Tage, was so in der Welt geschehen ist und da sitzen ja drei Männer im Weißen Haus, unterhalten sich 10 Minuten und die ganze Welt danach ist in Aufruhr, Kriegsängste kommen hoch, Leute sind in Panik, ganze Staaten sind in Panik und ich kenne diese Gespräche von meinen Arbeitskollegen oder von Bekannten, wenn sie mich fragen, machst du dir keine Sorgen, dass irgendwie Krieg kommen könnte oder irgendwas oder machst du dir überhaupt Sorgen, was die Zukunft bringt? Und ich sage, ich mache mir keine Sorgen, ich habe mein Leben bei Jesus abgegeben. Denn für uns Christen gilt, was er sagt, I am who you say I am. Ich bin das Kind Gottes, ich bin dein Kind, ich habe mein Leben abgegeben in deine Hand, ich habe meine Sorgen abgegeben, ich habe losgelassen, Jesus sitzt am Steuer und er hat den Plan, er kennt die Zukunft. Deswegen brauchen wir nicht in Angst zittern und uns Sorgen machen, was die Zukunft bringt, weil er ist unsere Zukunft, wir leben für ihn. Nicht wahr? Amen. Amen. Liebe Leute, ich habe euch heute Morgen den Bericht aus der Bibel mitgebracht. Ich pflege es zu sagen, den Bericht statt eine Geschichte, weil Geschichte klingt immer so wie ein Märchen. Und die Bibel, ich glaube, dass die Bibel wahr ist und dass das, was da aufgeschrieben ist, wirklich so war. Und deswegen nenne ich es immer einen Bibelbericht statt eine Bibelgeschichte. Also wir wollen uns heute Kain und Abel widmen und mal näher betrachten, was da passiert ist, gleich zu Anfang der Menschheit. Kain brachte seinen Bruder Abel um und das war der erste Mord, der auf Erden geschah. Schon in der zweiten Generation ging es richtig schlimm zur Sache. Wie kam es dazu? Wie konnte es dazu kommen, dass gleich die zweite Generation so tief abrutscht? Was brachte Kain dazu, so weit zu gehen? Eifersucht, Minderwertigkeitsgefühle vielleicht? War es Hochmut oder gar Selbstgerechtigkeit? Ich glaube, dass es ein Mix aus all dem war. Wurde Kain aber nicht gewarnt, bevor dieses Schlimmste passiert ist? Wir wollen uns mal den Text anschauen, der in Genesis 4, Kapitel 4, Verse 3 bis 5 aufgeschrieben ist. Und da heißt es, nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe Gott fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Gott sagt zu Kain, du musst es sein, der über die Sünde herrscht. Also Gott kümmert sich um Kain, bevor das Schlimmste passiert. Ermutigt ihn, gegen die Sünde anzukämpfen. Warum wollte Kain nicht umkehren? Er wurde doch gewarnt. Warum wollte er nicht umkehren? Kain war erbost darüber, dass sein Opfer Gott nicht gefiel. Kain fand, dass sein Opfer in Ordnung war. Ich habe doch was als Opfer dargebracht, Herr. Er lehnte sich gegen Gott auf. Wie geschah das? Indem er sich nicht demütigte. Er demütigte sich nicht und er war nicht empfänglich für die Stimme Gottes. Wenn du dich nicht demütigst, dann lagert die Sünde vor deiner Tür. Da steht geschrieben, die Sünde lagert vor deiner Tür, sagt Gott zu Kain. Eine andere Übersetzung sagt, sie lauert vor deiner Tür sogar. Kennt ihr das nicht? Kennt das jemand vielleicht, wenn du irgendwo einen Fehler gemacht hast oder vielleicht auf deiner Meinung beharrst und du weißt, du bist nicht ganz im Recht, aber dein Ego verbietet es dir, um Vergebung zu bitten und du machst einfach weiter, du fährst einfach die Schiene weiter, obwohl du eigentlich weißt, du musst umkehren, aber du machst es nicht und du spürst, dein Gewissen, Gott redet zu dir und sagt, kehre um, aber du machst weiter. Kennt das jemand? Kennt das jemand? Und dann machst du weiter. Und da sage ich dir, das ist der Moment, wo die Sünde vor deiner Tür lauert. Und da kommt die nächste Sünde und noch eine dazu. Und da, wo ein Misthaufen ist, da kommen Fliegen dazu und immer mehr. Ja, das ist so. Die fliegen auf den Misthaufen. Und Fliegen sind in der Bibel aber ein Synonym für Dämonen. Beelzebul ist der König der Fliegen. Das ist ein Synonym für Satan. Und es ist wirklich so, und jeder von uns kennt das. Und hier sehen wir, warum Kain gefallen ist. Er wollte definieren, was Recht und was Unrecht ist. Sein Hochmut dominierte ihn voll und ganz. Die sündhaftige Natur, die seinen Eltern zuteil geworden ist, als sie gegen Gott sündigten, brach voll durch in seinem Leben. Also er wollte definieren, was Recht und Unrecht ist. Mein Opfer ist doch okay, Gott. Aber du behandelst mich ungerecht. Ich habe doch ein Opfer dargebracht. Kain erhebt sich auf eine Position, die nur Gott zusteht, darüber zu entscheiden, was gut und was böse ist. Sagte nicht die Schlange zu seiner Mutter, wenn ihr von der Frucht isst, da wird euch nichts passieren, ihr werdet keineswegs sterben. Euch werden die Augen aufgehen und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Ist euch nicht aufgefallen, als Gott den Menschen schuf, dass sie nackt waren, steht da geschrieben in der Bibel, und sie haben sich nicht geschämt. Als sie aber sündigten, schämten sie sich und suchten sich Blätter, um sich zu bedecken. Tiere haben keine Sünde. Ein Schaf hat keine Sünde. Es weiß nicht, dass es nackt ist. Der Mensch war in so einem Zustand ohne Sünde. Er wusste, er war total sündlos. Aber er wollte weiter, er wollte wie Gott sein. Er wollte nicht auf Gott hören, er wollte das machen, was er wollte. Er wollte definieren, was gut und was böse ist. Und das ist hier das Problem bei Kain. Es setzt sich fort, es bricht voll durch bei ihm. Er definiert, was gut und was nicht gut ist. Und er sagt zu Gott, mein Opfer ist doch okay. Warum guckst du nicht auf mein Opfer? Warum schaust du nicht auf mein Opfer? Aber wir wollen gucken, was tat Kain da wirklich? Er brachte von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn ein Opfer, steht geschrieben. Viele Christen glauben, dass Gott auf sein Opfer nicht schaute, weil kein Tier geopfert wurde, weil kein Blut floss. Das ist eine These und die können wir in Betracht ziehen. Wir sind durch das Blut Christi gerecht gemacht worden. Aber ich will heute eine andere These in Betracht ziehen. Als ich mich bekehrt habe und angefangen habe, die Bibel zu lesen, und dann habe ich öfters diesen Bericht gelesen über Kain und Abel, und ich habe mich gefragt, Gott, warum hast du auf sein Opfer nicht geschaut? Er hat doch auch was dargebracht. Es heißt ja, es war ja kein Tier, es sollte Blut fließen, aber er war Ackerbauer, er hat nur Weizen oder Getreide gehabt und hat von dem, was er hatte, hat ein Opfer dargebracht. Wusste er denn wirklich, dass er jetzt 100 Kilo Weizen mit seinem Bruder irgendwie gegen ein Schaf eintauschen soll und das Schaf opfern soll? Ich weiß es nicht, aber ich habe mich immer gefragt, war das wirklich nur das oder ging es um mehr? Und hier steht, Kain war aber Ackerbauer und opferte von dem, was er zur Verfügung hatte. Abel opferte auch von dem, was er zur Verfügung hatte. Gott schaute nicht zuerst auf das Opfer. Wenn wir vorsichtig lesen und genau hingucken, sehen wir, dass Gott erstmal auf Abel und dann auf sein Opfer schaute. Aber auf Kain und auf sein Opfer schaute er nicht. Also Gott schaut erstmal auf die Person. Kain opferte etwas von den Früchten seiner Ernte, steht da in einer anderen Übersetzung. Also etwas opferte er. Abel aber opferte das Beste von seiner Herde. Und Gott schaute auf ihn und auf sein Opfer. Stell dir vor, du wirst irgendwo zum Kaffee eingeladen und dann kommst du hin und die Person stellt dir eine halbe Tasse kalten Kaffee. Da war ja noch ein Rest von heute Morgen da. Sollte nicht weggeschmissen werden. Wie würdest du dich fühlen? Ich kenne eine Person, der das passiert ist. Und das Schlimmste ist noch unter Christen. Jesus sagt, das, was ihr meinen Kleinsten getan habt, das habt ihr mir getan. Stell dir vor, Jesus würde zu dir kommen, würde sich in dein Wohnzimmer setzen. Was würdest du ihm anbieten? Würdest du ihm eine halbe Tasse kalten Kaffee von heute Morgen, die noch da war, anbieten? Aber er sagt, das, was ihr meinen Kleinsten getan habt, das habt ihr mir getan. Oder überleg dir noch was anderes. Du gehst zum Arzt, du hast Schmerzen über längere Zeit und es wird festgestellt, dass du Krebs hast. Und der Arzt sagt dir, du hast nur noch 6 Wochen zu leben. Es ist nichts mehr zu machen. Natürlich bist du total down und gehst zum nächsten Arzt und willst versuchen, irgendwas zu tun. Und der nächste Arzt sagt auch, leider kann man nichts machen. Du gehst zum nächsten Arzt und er sagt auch, leider kann man nichts machen. Und du klapperst ganz viele Ärzte, aber irgendwann findest du einen Arzt, der sagt, ja doch, man kann was machen, es gibt eine Methode und erhalte dich von diesem Krebs. Du darfst weiterleben. Wärst du diesem Arzt nicht unendlich dankbar, dass er dein Leben gerettet hat? Warum verlangt Gott von denen, die mit ihm wandeln, das Beste zu opfern? Weil Gott auch für uns das Beste geopfert hat, nämlich seinen Sohn. Wisst ihr, wir haben 6 Kinder, 3 Söhne und 3 Töchter. Wenn jemand mich fragen würde, da hinterm Bahnhof liegt irgendwo ein Junkie, der hat gestern einen Menschen umgebracht, der verdient die Todesstrafe. Damit er aber freikommt, müsstest du deinen Sohn opfern. Dein Sohn müsste dafür sterben. Da würde ich sagen, ich gebe mein Kind dafür nicht hin. Nie im Leben. Aber lieber Bruder, liebe Schwester, genau das hat der Herr für dich getan. Damit du leben darfst, hat er mit seinem Leben bezahlt. Er hat das Beste gegeben. Deswegen guckt Gott auf das Herz. Abel brachte sein Opfer im Glauben, in tiefer Hingabe und Dankbarkeit Gott gegenüber, in Liebe. Er gab das Beste, was er hatte. Die besten Lämmer, von den besten Lämmern seiner Herde hat er geopfert, steht da geschrieben. Das ist der Grund, warum Gott erst auf ihn geguckt hat und dann auf sein Opfer. Gott guckt ins Herz. Das Beste Gott geben, nicht die Reste. Es muss nicht viel sein, es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Jesus erzählt von einer alten Frau im Tempel, die da hingekommen ist und hat 2 Kupferlinge reingeschmissen. Und dann kamen die Pharisäer und haben viel mehr reingeworfen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, diese alte Frau, die hat viel mehr gegeben als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie hat alles gegeben, was sie hatte, obwohl es wenig war. Gott guckt aufs Herz. Und sie haben von ihren Resten gegeben, von dem, was sie über hatten. Jesus sagt deswegen, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist, nicht größer ist als die der Pharisäer und der Schriftgelehrten, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Das Gesetz hatte 613 Gebote und niemand konnte dieses Gesetz erfüllen. Es war eine Last für die Menschen, die konnten das nicht erfüllen. Gott hat ihnen seine Gerechtigkeit gezeigt und ihnen gezeigt, dass sie es aus ihrer Kraft nicht vermögen, das zu tun, diesen Standard zu erreichen, dass sie auf Gnade angewiesen sind. Und dennoch verschärft Jesus dieses Gesetz nochmal. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist als die der Pharisäer und der Schriftgelehrten, kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Und die Pharisäer haben wirklich versucht, alles hochgenau einzuhalten. Die waren ganz penibel, was das Gesetz anging. Die haben den 10. gegeben von jedem, von den Gewürzen, von allen Kräutern, was weiß ich, steht da geschrieben. Die haben wirklich auf alles geachtet. Aber es war nur nach außen. Deswegen sagt Jesus, wer eine Frau mit einem Lüstern anguckt, hat mit ihr schon Ehebruch begangen in seinem Herzen. Wenn du das in der Zeit des Gesetzes gemacht hättest, wäre es keine Sünde, weil du hast keinen Ehebruch begangen, im Akt. Aber Gott guckt ins Herz. Deswegen sagt Jesus, eure Gerechtigkeit muss höher sein als die der Pharisäer. Seit Kain und Abel gibt es zwei Strömungen der, ich nenne es mal unter Anführungsstrichen, religiösen Menschen. Die einen arbeiten ihre Religion ab und die anderen leben für Gott. Und er ist der Mittelpunkt ihres Lebens. Die sind ihm hingegeben. Ich möchte nochmal betonen, Kain war kein Atheist. Kain war kein Atheist. Er kommunizierte mit Gott. Er hat Gott ein Opfer dargebracht. Also er wusste von der Existenz Gottes. Er war in Verbindung irgendwo mit ihm. Er war kein Atheist. Jeden Sonntagmorgen sitzen in den Gottesdiensten Kains und Abels. Welcher von ihnen möchtest du sein? Abels Strömung sind die wahren Verehrer Gottes. Das sind die wahren Verehrer Gottes, die ihm komplett hingegeben sind. Gott fragt nach 100% eines Herzens, nicht nach 99. Da darf keine Reserve sein. Jesus sagt, wer an seinem Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verleugnet, wird es gewinnen. Da gibt es nicht 99%, da geht es immer um 100%. Keine Strömung sind die, die ihren Glauben als Dienst nach Vorschrift leben. Die sind halt jeden Sonntag auch da. Sie sind halt da. Aber sobald es ein bisschen mehr sein muss, dann wird es schwierig. Als ich mal vor vielen Jahren in der Gemeinde bei uns den Gefängnisdienst leitete und dann sind wir alle 2 Monate zu einem Gefängnis in Burgdorf gefahren und im Sommer haben wir Grillfeste organisiert und dann habe ich einen Bruder gebeten, könntest du 3 Säcke von den Briketts holen, weil wir brauchen das zum Grillen. Und dann hat er gleich gefragt, von wem kriege ich denn das Geld wieder? Und ich hab mir gedacht, okay, das sind 10, 15 Euro und du bist wirklich nicht irgendwo, du nagst nicht am Hungertuch und du bist, er hatte wirklich ein gutes Einkommen und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, glaube ich, du kannst es in der Gemeinde abgeben, die Rechnung kriegst du wieder, aber wenn du es nicht abgegeben hättest, würdest du im Himmel 100-fach zurückbekommen. Aber du kriegst es jetzt einfach zurück. Okay, aber da sieht man das Herz. Das heißt nicht, dass dieser Bruder so geblieben ist. Ich hoffe, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Aber deswegen sage ich, wer möchtest du sein? Wie viel Kain steckt manchmal immer noch in mir und in dir? Diese Frage dürfen wir uns wirklich stellen. Ich möchte Abels Herz haben. Ein Verehrerherz. Ohne Reserve. Wir kommen zu den inneren Überlegungen und Absichten des Herzens. Und dazu werde ich nochmal einen Vers lesen, eine Passage aus Maleachi 1, 6 bis 9. Da spricht Gott zu seinem Volk im Alten Testament, zum Ende des Alten Testaments hin und sagt, gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich nun euer Vater sein soll, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Da sagt Jahwe, der allmächtige Gott, zu euch Priestern, die ihr seinen Namen verachtet. Aber ihr sprecht, wieso verachten wir deinen Namen? Ihr legt verdrecktes Speisen auf mein Altar und sagt noch, womit haben wir dich denn besudelt? Ihr meint, Jahwes Tisch verachten zu können? Wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm. Bringt ihr ein lahmes oder krankes, meint ihr, es macht nichts. Bietet so etwas doch einmal eurem Statthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht? Sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Und unseren Gott wollt ihr mit solchen Opfern erweichen, dass er uns gnädig ist? Ihr meint doch nicht im Ernst, dass der allmächtige Gott sich das gefallen lässt. Da sagt das Wort Gottes in Maleachi im Kapitel 1, und im Kapitel 3 geht es nochmal um den Zehnten, den sein Volk ihm nicht geben möchte, wo sie den Zehnten ihm vorenthalten und Gott sagt, ihr habt mich bestohlen. Gott spricht zu den Israeliten, über diese fehlerhafte Opfergaben. Das hat sich, wir sehen, das hat sich fortgesetzt von Kain bis zum Ende des Alten Testaments. Haben sie Gott fehlerhafte Tiere, blinde Tiere oder die gehumpelt haben, haben sie ihm als Opfer dargebracht. Die Reste, die niemand haben will, haben sie Gott als Opfer dargebracht. Da sieht man immer noch dieses Dienst nach Vorschrift tun. Wir haben was gemacht, Gott. Wir haben auch ein Opfer dargebracht. Wie Kain. Ich habe auch von der Getreide etwas dargebracht. Aber es war nicht das Beste, es waren die Reste. Und durch den Zehnten wollte Gott den Israeliten beibringen, ihn an die erste Stelle zu setzen. Dass man Gott an die erste Stelle setzt. Gott braucht nicht, genau heute ist es genauso, Gott braucht nicht mein Geld und dein Geld. Sein ist die Erde und alles, was auf ihr ist, steht im Psalm 24, gleich am Anfang. Er hat sie geschaffen, er ist der Herr. Wisst ihr, wenn Gott wollte, könnte er heute Nacht einem Ungläubigen da draußen in der Stadt irgendwo einen Traum geben, dass hier eine Gemeinde ist, die irgendwie vielleicht etwas Soziales, etwas Gutes tut für die Menschen da draußen und könnte sein Herz erweichen und morgen habt ihr 200.000 Euro auf dem Konto. Gott kann das tun, ich sag's euch. Er braucht nicht mein Geld und dein Geld. Aber was will er denn uns damit beibringen, dass wir ihn an die erste Stelle setzen? Das ist das, was Gott durch Opfergaben uns beibringen will, wie er uns erziehen will. Dass er der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Wer reichlich gibt, der wird noch mehr empfangen, sagt das Wort. Aber, ich setze da ein Aber, wenn du Gott gibst mit den Gedanken, oh, wenn ich reichlich gebe, dann werde ich noch mehr gesegnet werden, dann lass es lieber. Denn Gott ist kein Wohlstandsautomat. Ich werfe 10 Euro rein, es kommen 100 raus. Wenn du so berechnet denkst, dann lass es lieber. Du sollst aus Dankbarkeit geben. Du sollst ihn an die erste Stelle setzen, weil er das Beste für dich gegeben hat. Das muss die Motivation sein. Simon sagt zu Maria, aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Sagt der Prophet Simon zu Maria, als sie Jesus in den Tempel gebracht haben als kleines Baby. Ein Schwert wird deine Seele durchstechen, damit die Absichten der Herzen offenbar werden. Gott guckt in die Absichten deines Herzens. Was ist die Motivation deines Herzens, wenn du gibst? Was ist die Motivation deines Herzens, wenn du in der Gemeinde dienst? Damit dich jemand sieht? Damit du Ehre von Menschen empfängst? Jesus sagt, die Pharisäer, sie haben ihren Lohn schon empfangen, die wollen Ehre von Menschen. Er sagt, mein Vater ehrt. Ich empfange nicht Ehre von Menschen. Und so sollten wir das auch handhaben. Unser Vater im Himmel ehrt uns. I am who you say I am. Ich bin dein Kind, Herr. Das ist meine Identität. Gott testete Abraham mit Isaak auch. Er wollte sehen, welchen Stellenwert Isaak in seinem Leben einnimmt. Ist er nur sein Sohn oder ist er langsam zu einem Gott geworden? Weil wenn du 25 Jahre auf ein Kind wartest, könnte es leicht passieren, dass das schon zu seinem kleinen Götzen wird. Deswegen führt Gott Abraham zum Berg Moria und sagt, opfere deinen Sohn hier. Natürlich musste er dieses Kind nicht opfern. Gott hat dafür seinen Sohn geopfert. Aber er wollte sein Herz testen. Wer steht an erster Stelle? Stehe ich an erster Stelle in deinem Leben oder ist es dein Kind? Ist es deine Karriere? Ist es, ich weiß nicht was? Bei manchen ist das Auto an erster Stelle. Vor der Frau, vor Kindern, vor Gott. Die Felgen müssen immer blitzeblank sein. Gibt's leider, ja. Also wenn ich gottesfürchtig bin, dann steht Gott an erster Stelle in meinem Leben. Gottlieb Daimler sagte, der eine Automarke mit dem Stern gegründet hat, hat sich als Slogan gesetzt für seine Autofirma, das Beste oder nichts. So sollten wir auch unterwegs sein im Reich Gottes, unsere Beziehung pflegen, Gott gegenüber. Ich gebe dir das Beste her oder ich will gar nichts machen. Jetzt möchte ich die Gemeinde bitten, die Augen zu schließen und auf den Boden zu gucken und um einen Moment der Privatsphäre zu ermöglichen. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute hier bist und dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, wenn du ihn noch nicht kennst oder noch nicht aufs Ganze mit ihm gegangen bist, dann bitte ich dich, jetzt mir ein Handzeichen zu geben. Wenn du heute ein Reset in deinem Leben durchführen willst und sagst, ich möchte von heute aufs Ganze mit ihm gehen, mein Leben ihm geben, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Ist heute jemand hier, der Jesus noch nicht persönlich kennt, der sein Leben ihm noch nicht gegeben hat? Wenn du heute hier bist, dann hebe bitte deine Hand. Gib mir ein Handzeichen. Wir sind alle Christen hier. Und wenn nicht, wenn du dich nicht getraut hast, kannst du gerne zu mir kommen nach dem Gottesdienst, wenn du dir ein Gebet wünschst, wenn du ein Gespräch brauchst. Sei mutig. Tu den Schritt. Abel war Gott unendlich dankbar für alles, was er hatte. Und deswegen gab er ihm das Beste, weil er den Herrn liebte. Es war für ihn selbstverständlich. Ich werde kurz beten. Herr, ich danke dir für diese Gemeinde, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du deine Gemeinde baust. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, Herr. Ich danke dir, Herr, dass ich sehen darf, welche Entwicklung hier stattfindet. Und ich bete, Herr, dass du uns heute auf ein neues Level setzt, Herr. Dass du uns auf eine neue Ebene hebst, Herr, in der Beziehung mit dir, Herr. Dass du uns Abels Herz gibst, Herr. Dass wir zu dir kommen, Herr, in Dankbarkeit. Dass uns bewusst wird, Herr, dass wir in Dankbarkeit leben sollen, Herr. Dass uns bewusst ist, was du für uns getan hast. Preise meine Seele den Herrn. Vergiss nicht, was Gutes er dir getan hat, sagt das Wort Gottes. Und so wollen wir, Herr, jeden Tag vor deinen Thron kommen, Herr. Und wollen dich fragen, Herr, wie können wir dich heute, wie kann ich dich heute auf beste Art und Weise ehren, Herr? Zeig mir, was möchtest du von mir? Ich will dich ehren. Ich will dir Ehre geben, weil dir Ehre gebührt, Herr. Weil du das Beste für mich gegeben hast, möchte ich dir das Beste geben. Amen.